von Hungersnöten und Fresswellen. Eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich mit Ernst Bockmüller und Hans Meierhofer.
Nun war die Kriegswirtschaft eine Planwirtschaft. Planwirtschaft bedeutet Ablieferungspflicht, Zuteilungspflicht. Ablieferungspflicht bei den Bauern, und da war das natürlich extrem unbeliebt. Denn Ablieferungspflicht bedeutet Abliefern der eigenen Produktion bei Höchstpreisen, die festgesetzt sind vom Staat. Diese Höchstpreise wurden von den Bauern aber keineswegs als kostendeckend empfunden. Was macht der Bauer? Entweder verkauft er dem Schleichhändler oder er versteckt sein Produkt und verteilt es auch dem kleinen Rucksackverkehr, wie man das genannt hat, wenn die Städter auf das Land gefahren sind, um sich im Tausch gegen Wintermäntel oder Schmuck oder so ein bisschen Nahrung einzuhandeln. Also da verschwand sehr, sehr vieles, weil eben diese Planwirtschaft vielfach nicht kostendeckende Preise vorgesehen hat.
Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt. Das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meierhofer, ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bockmüller, einem der wohl profundesten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Folge 12: Landwirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg büßt die Landwirtschaft im nun verkleinerten Österreich noch weiter an Produktionskraft ein. Wir behandeln in dieser Folge die Reaktionen der Bauernschaft auf die planwirtschaftlichen Vorgaben der Jungen Republik und die verbesserte soziale Absicherung der Landarbeiterinnen und Landarbeiter. Welche Auswirkungen hatte der Erste Weltkrieg auf die Bauern und Bauern und vor allem auch auf die landwirtschaftliche Produktion?
Ja, also zunächst einmal, das Kriegsende brachte eigentlich noch eine Verschärfung der Not, weil das neue, junge, kleine Österreich, das sich Deutsch-Österreich nannte, plötzlich von mehreren Feindstaaten umgeben war. Also nicht nur Italien, traditioneller Feind, sondern auch der neue südslawische Staat und die neue tschechische oder tschechoslowakische Republik galten als Feindstaaten. Sie führten zwar nicht mehr Krieg, weil wir seit 3. November 1918 Waffenstillstand hatten, aber sie schlossen die Grenzen. Das heißt, man bekam aus dem mährisch-böhmischen Raum oder aus Kroatien, Slawonien einfach nichts. Aus Ungarn war schon vorher nichts mehr gekommen. Dort war Revolution und Chaos und dann noch die Räterepublik. Also es war ein Riesenproblem mit der Ernährung, vor allem der Ernährung von Wien. Das sollte jetzt die Landwirtschaft des klein gewordenen Österreich leisten. Diese Landwirtschaft war schon vor dem Krieg nicht besonders leistungsfähig gewesen. Jetzt sah es aber noch viel schlimmer aus, weil durch den Ausfall an Arbeitskräften, durch den Ausfall an Zugtieren infolge der Requisitionen, durch den Ausfall an Düngemitteln, an Schmieröl und so weiter, einfach auch die Betriebsmittel gefehlt hatten und sehr stark reduziert waren. Das heißt, im verkleinerten Österreich war die Landwirtschaft noch weniger leistungsfähig als vor 1914.
Kann man zu diesem Zeitpunkt auf Zahlen zugreifen, die ein Gefühl dafür geben, wie stark der Selbstversorgungsgrad Österreichs damals war?
Notgedrungen lag er sehr hoch, aber das war eine Selbstversorgung auf niedrigstem Niveau. Das war eine Hungerversorgung. Und erst mit Jänner kamen dann die ersten Schiffe der Hilfe von Amerika. Auch ein Feindstaat, aber die haben gesehen, die Leute verhungern, wenn wir nichts tun. Und haben eben dann Hilfe gesandt, sodass man dann ab Frühjahr 1919 langsam wieder noch nicht normale, aber wenigstens ernährungssichernde Rationen hatte.
Herr Professor, war der Hunger hier ein rein österreichisches Phänomen oder war das auch in anderen Teilen Europas?
War in anderen Teilen Europas ebenso da. Ich denke etwa an Belgien, wo die Deutschen auf dem Rückzug 1918 das ganze Vieh mitgenommen haben, sodass also die Belgier im Winter 1819 keine Milch hatten. Aber besonders konzentriert war es tatsächlich in Österreich, weil hier die eigenen Hilfsmittel so gering waren. Nun war nach dem Krieg natürlich die Idee, wir müssen die Landwirtschaft aufbauen, man muss sie fördern. Man hat geschaut, wo sind die größten Lücken und hat dort auch wirklich gezielt Förderungsmaßnahmen gesetzt.
Was waren die größten Lücken?
Die größten Lücken waren einmal bei Zucker. Es gab eine einzige Zuckerfabrik in Hohenau. Ansonsten kam der Zucker aus Böhmen, Mähren oder Ungarn. Ein zweites großes Problem war die Milch. Wir haben zwar sehr viele Kühe rundherum heute, aber damals war die Milchversorgung der großen Städte ein Riesenproblem, weil es zu wenig Molkereien gab. Das hat sich erst in den 20er Jahren dann deutlich gebessert. Natürlich gab es auch ein Fleischproblem und es gab auch ein Getreide- und Mehlproblem. Ja. Also eigentlich gab es kein Gebiet, auf dem es keinen Mangel gegeben hätte.
Wer hat das Heft dann in die Hand genommen?
Naja, zunächst musste man betteln. Also es gibt eine Reise von Karl Renner. Ja, bald nach Unterzeichnung des Friedensvertrages im Herbst 1919 war er schon wieder in Paris und hat bei den Alliierten wieder gebettelt, schlicht und ergreifend, weil ja noch immer die Kriegswirtschaft da war. Nun war die Kriegswirtschaft eine Planwirtschaft. Planwirtschaft bedeutet Ablieferungspflicht, Zuteilungspflicht. Ablieferungspflicht bei den Bauern, und da war das natürlich extrem unbeliebt. Denn Ablieferungspflicht bedeutet Abliefern der eigenen Produktion bei Höchstpreisen, die festgesetzt sind vom Staat. Diese Höchstpreise wurden von den Bauern aber keineswegs als kostendeckend empfunden. Was macht der Bauer? Entweder verkauft er dem Schleichhändler oder er versteckt sein Produkt und verteilt es auch dem kleinen Rucksackverkehr, wie man das genannt hat, wenn die Städter auf das Land gefahren sind, um sich im Tausch gegen Wintermäntel oder Schmuck oder so ein bisschen Nahrung einzuhandeln. Also da verschwand sehr, sehr vieles, weil eben diese Planwirtschaft vielfach nicht kostendeckende Preise vorgesehen hat. Die Bauern spielten da nicht mit und es kam dann sogar noch 1921 zu einem richtigen Bauernaufstand in Niederösterreich gegen solche Requisitionen, also gegen die Beschlagnahmungen von Teilen der Ernte durch Soldaten. Und da haben die Bauern dann schon sehr unwirsch reagiert.
Wie ist dieser Bauernaufstand zustande gekommen? War das eine Organisation, die dahinter gestanden ist, oder waren das spontane Ausbrüche von Frustration und Wut?
Also ich kenne genauer die Sache in St. Leonhard Ruprechtshofen, in meiner engeren Heimat. Da war es so, das neue republikanische Heer, die sogenannte Volkswehr, schickte ein Dutzend Mann zu Bauern in der Pfarre Ruprechtshofen, die säumig waren mit ihrer Ablieferungspflicht und sollten dort requirieren, also Getreide oder ich weiß nicht, ein Stück Vieh beschlagnahmen, das die nicht abgegeben hatten. Und darauf, nun muss man dazu sagen, die Volkswehr galt für die schwarzen Bauern als rot. Es war eh schon ein rotes Tuch, weil diese neuen Soldaten hatten natürlich längst nicht das Image der alten K&K-Armee, von der man sich einiges gefallen ließ. Von der Volkswehr ließ man sich nichts gefallen. Die Bauern haben diese Volkswehrleute entwaffnet und haben sie weggeschickt, um es vorsichtig auszudrücken. Und daraufhin kam dann die Gendarmerie aus St. Leonhard, weil der Posten war in St. Leonhard, und hat einige Redelsführer festgenommen. Die saßen dann in St. Leonhard im Schloss im Gefängnis. Am nächsten Tag war eine riesige Bauerndemonstration vor dem Schloss in St. Leonhard, wo der Posten drinnen war und wo auch diese sogenannten Redelsführer eingesessen sind. Und es drohte also wirklich dann zu eskalieren. Dann hat man Gendarmerie geschickt. Gendarmerie, größere Abteilung Gendarmerie aus Melk oder aus St. Pölten. Und die konnte dann die Ruhe wiederherstellen, wie das so schön heißt. Aber es gab noch lange ziemlichen Unmut bei den Bauern. Und erst dann, als der christlich-soziale Abgeordnete Zwetzbacher kam und mit den Leuten gesprochen hat, hat sich die Lage beruhigt. Ab 1922 hat man aber langsam wieder marktwirtschaftliche Verhältnisse einkehren lassen. Und dann haben die Bauern auch wieder zu Marktpreisen das geliefert, was sie vorher nicht geliefert hatten.
Die Organisation der Bauernschaft bekam ja dort auch neue Ausmaße und neue Strukturen. Wie hat sich das manifestiert?
Also das sind hauptsächlich die Bauernkammern. Also die Idee der Bauernkammer ist zum Unterschied von den älteren Organisationen wie Landwirtschaftsgesellschaften oder Landeskulturräte, ist die Kammer eine Pflichtorganisation für alle Landwirte über einer bestimmten Hektargröße, ich weiß nicht, 1,5 oder 2 Hektar, und hatte aber auch gleichzeitig mit der Pflichtmitgliedschaft das Wahlrecht bedeutet. Das heißt, in die Kammer wurde gewählt, und die gewählten Kammerräte konnten dann eine bestimmte Selbstverwaltung der Landwirtschaft ausüben. Das äußert sich zum Beispiel bei Subventionen oder bei Beratung oder beim landwirtschaftlichen Unterricht. Da wurde der Kammer ein erhebliches Mitspracherecht seitens des Staates eingeräumt. Die erste Kammer war die Niederösterreichische Bauernkammer 1922 und es folgten dann schon langsam bis 1934 auch die anderen Bundesländer mit diesem Kammermodell.
Wie beeinflusst jetzt zum Beispiel auch ein Engelbert Dollfuß diese Landwirtschaftspolitik?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Heute gilt Dollfuß so als der Gott sei bei uns der Ersten Republik, der also die Demokratie abgeschafft hat. Aber bevor er das Parlament nach Hause geschickt hat, war er eben Agrarpolitiker. Er war am Aufbau der Niederösterreichischen Bauernkammer sehr massiv beteiligt. Er war dann auch Amtsdirektor dieser ersten Kammer Österreichs. Er wurde übrigens vom Bauernbund nach Berlin geschickt, um bei Max Sehring, das war ein sehr bekannter Agrarwissenschaftler, zu studieren. Also man hat ihn zur Fortbildung ins Reich hinausgeschickt. Und er kam dann natürlich mit sehr vielen Vorbildern aus Deutschland zurück und übrigens auch mit seiner Frau, die hat er auch dort gleich kennengelernt und dann mitgenommen und hier geheiratet. Dollfuß hat dann aber eine weitere Aktivität entwickelt, die heute weitgehend unbekannt ist. Dollfuß hat sich sehr eingesetzt für die Neugestaltung des Sozialversicherungswesens, vor allem für die Landarbeiter. Die Landarbeiter hatten zwar bereits eine Krankenversicherung seit 1921, aber das wurde vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben und es kam ein neuer Gesetzentwurf, daran hat Dollfuß erheblich mitgearbeitet.
Die Bauern und Bauern haben das von Anbeginn gutiert, als einer ihrer Kammer- und Standesvertreter, der für eigentlich die Arbeiterschaft eintritt?
Ja, nicht besonders, nicht? Weil der Bauer musste einzahlen und der Knecht hat etwas gehabt davon. Also das war natürlich keine Geschichte, die Bauern gutiert haben. Denn natürlich, Bargeld ist beim Bauern immer selten und jetzt für die Knechte irgendwo einzahlen, das war eigentlich völlig eine unverständliche Geschichte. Und ja, die werden eh bei uns gepflegt im Hof, wenn sie krank sind und so weiter. Also da gab es wirklich massive Proteste gegen diese Versicherung. Die Versicherung hat aber noch etwas gebracht, nicht nur die Unfall- und Krankenversicherung, sondern auch eine erste Alterssicherung. Also arbeitsunfähige alte Landarbeiter und Landarbeiterinnen natürlich hatten jetzt Anspruch auf eine Altersfürsorgerente. Das war zwar nicht sehr viel, aber mehr als je zuvor, denn die Menschen hatten ja nur sehr selten Bargeld bekommen.
Können Sie vielleicht ein Ausscheiden aus dem Berufsleben für einen Knecht oder einen Magd zur damaligen Zeit beschreiben und was der Unterschied war?
Ja, also die Alterssicherung war eine, naja, sagen wir vorsichtig, nicht besonders elaboriert. Wenn jemand alt und arbeitsunfähig war, muss man immer dazu sagen. Also normalerweise arbeiten die Bauern und die Knechte alle bis zum Umfallen und dann sterben sie. Okay. Wenn sie aber arbeitsunfähig waren, durch Verletzungen oder durch eine langwierige Krankheit, gab es folgende Möglichkeiten. Entweder das Gemeindearmenhaus, in Niederösterreich bereits ein Bezirksarmenhaus, das war so eine gerichtsbezirksweise Sammlung der alten arbeitsunfähigen Menschen und da gab es ein Bezirksarmenhaus. Oder nach wie vor die Einlege. Einlege heißt, der arbeitsunfähige alte Mensch wird von Haus zu Haus weitergegeben, bleibt in jedem Haus in der Gemeinde 14 Tage als Einleger oder 4 Wochen, je nachdem, arbeitet noch ein bisschen, wenn er noch kann, vielleicht ein bisschen Holz hacken oder auf die Kinder aufpassen und wird dann weitergegeben. Meine Großmutter hat mir erzählt, 1945 gab es im Mühlviertel dieses Institut der Einlege immer noch. Also es hat also sehr, sehr lange gehalten. Naja, dass das besonders elegant gewesen wäre, wird man wohl nicht sagen können.
Dollfuß war dann von 1931 bis 1933 Landwirtschaftsminister. Gibt es aus dieser Epoche Punkte, die besonders jetzt auch nachhallen?
Natürlich, also Dollfuß, die Ministerschaft Dollfuß bedeutet tatsächlich den Anbruch einer völlig neuen Agrarpolitik. Er hat sich natürlich sehr viel aus Deutschland zum Muster genommen. Und mit Dollfuss beginnt etwas, was man die Zeit der Fonds nennen könnte. Das dauert ja in Österreich dann eigentlich bis zum EU-Beitritt. Die Idee ist folgende. Die Republik Österreich war landwirtschaftlich zwar nicht autark, aber in den 20er Jahren gibt es doch ein Mehr an Produktion der eigenen Bauernschaft und die Importe sollten zurückgedrängt werden. Jetzt wird folgendes System eingeführt. Landwirtschaftliche Importe werden mit Zöllen belegt oder werden überhaupt kontingentiert und da werden Abschöpfungsbeträge eingehoben, die dann in die Förderung der Produktion ins Inland weitergeleitet werden. Diese Fondswirtschaft beginnt bei Milch, dann kommt Getreide und schließlich Viehwirtschaft, also das sind dann drei große Fonds und diese Fonds gehen eigentlich auf den Landwirtschaftsminister Dollfuss zurück. Damit beginnt eigentlich wieder eine einigermaßen gelenkte Wirtschaft, die vor allem die Importe zurückdrängen soll und den eigenen Inlandsmarkt für die eigene Landwirtschaft reservieren soll.
Kann man sagen, dass diese Art von Politik zu einer Stabilisierung beigetragen hat, der landwirtschaftlichen Produktion?
Die Sache ist umstritten. Also man nimmt an, dass es bei den Getreidebauern einigermaßen funktioniert hat. Insgesamt führt es aber zu einer Erhöhung des Preisniveaus, sodass also gerade bei sich ausbreitender Arbeitslosigkeit diese höheren Agrarpreise oder Nahrungsmittelpreise nicht unbedingt günstig waren für das Prestige des Kanzlers und der damaligen Christlichsozialen, die dann natürlich auch schon auch ihren Wahlniederlagen kassiert haben. Hat also zwei Seiten. Innerhalb der Landwirtschaft, wie gesagt, eher Getreidebauern ja, Viehwirtschaft nein. Warum? Wenn die Nahrungsmittelpreise steigen, verlagert sich der Konsum von den höherwertigen Nahrungsmitteln, Fleisch oder Wurst, hin zum Brot oder zu einfachen oder Erdäpfeln. Ne? Das heißt, die Hörndlbauern hatten relativ weniger davon, weil der Konsum an Fleisch eher zurückging.
Das war ein Podcast des Ökosozialen Forums aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen mit dem Historiker Ernst Puckmüller. Die Fragen stellte Hans Meyerhofer.